willkommen zu Freigetraut, deinem Hochzeitspodcast, dem Podcast, der sich mit Hochzeiten, freie Trauungen und seine Dienstleister beschäftigt. Und heute, liebe, liebe Community, liebe Gäste, ist ein ganz, ganz besonderer Tag für unseren Podcast und auch für mich persönlich, denn ich darf heute ein Interview führen, ein Gespräch führen mit einer Koryphäe der Hochzeitsszene. Und zwar jemanden, dem ich selber schon so, so lange folge und wo ich selber den Weg so lange über Social Media begleitet habe. Und jetzt ist sie tatsächlich in diesem Podcast. Also wirklich eine riesengroße Ehre. Sie ist nicht nur Hochzeitsplanerin, sondern auch einfach ein super sympathischer Mensch. Mit ihrer Wirkung nach außen und ihrer klaren, direkten Art hat sie sich, glaube ich, in die Herzen aller Hochzeitsdienstleister gespielt. Mit Stolz darf ich verkünden, dass heute in unserem Podcast Freigetraut die liebe Nadine Mecklenberg da ist. Nadine, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Guten Morgen, lieber Karim. Oh mein Gott, das Video hier ist ausgeschaltet. Sonst würdet ihr alle sehen, dass ich jetzt total rot geworden bin von diesem Wahnsinns-Intro. Du übertreibst natürlich maßlos. Die Ehre ist ganz mein, lieber Karim. Und für mich ist heute auch ein sehr besonderer Tag, denn es ist mein erster Podcast und ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Voll cool, wirklich. Ja, ich habe neulich erst, es ist nicht lange her, mit einer Wedding-Plannerin gesprochen, die ein Coaching bei dir gebucht hatte und die aus dem Schwärmen halt auch gar nicht mehr herauskam.
Das ist ja gut. Dürfen wir Namen nennen? Ich weiß es jetzt nicht, wem die Rede ist. Das ist ja toll.
Die Michelle Mahler war das.
Ach mit Gott, wie süß. Ach Mensch, genau. Das ist ja toll. Ja, die Michelle, ja, da freue ich mich.
Ja. Und ich muss dazu sagen, der Weg bis dahin, dass du jetzt quasi anderen den Weg weißt, war wahrscheinlich ja schon lang. Also sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Wie bist du dazu gekommen? Nimm uns ein bisschen mit in deine Welt.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, meine Welt, die ist im Grunde genommen, ja, was ist meine Welt? Die ist groß, die ist bunt, die ist laut. Da ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig viel los in dieser Welt, beruflich und privat. Und ich denke ja, dass es ja jedem Selbstständigen so geht. Da ist ja kein Tag wie der andere. Ne? Also man muss irgendwie flexibel bleiben. Man muss das als Herausforderung nehmen. Also es ist sicherlich das komplette Gegenteil vom Beamtentum, sag ich mal. Ja, also ich wach auf und frage mich dann immer so, was erwartet mich heute? Und dann geht's los. Mhm.
War das schon immer so dein Weg? Wolltest du schon immer in diese Richtung so gehen? Hattest du schon immer so das Gefühl, in die Richtung Eventbranche, vielleicht sogar schon Richtung Hochzeiten geschielt?
Nein, das ist auf jeden Fall, irgendwie bin ich da wirklich reingerutscht, kann man sagen. Also ich habe ja auch nicht Eventmanagement studiert. Ich bin jetzt kein Mensch gewesen, der als Mädchen schon davon geträumt hat. Ich glaube, als Mädchen wusste ich gar nicht, dass es dieses Berufsbild gibt. Da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Also ich denke mal, dass man vor 10 Jahren in Deutschland, wenn man gesagt hat, man möchte heiraten, dass man dann nicht gefragt wurde, wer ist denn Hochzeitsplaner oder hast du einen Hochzeitsplaner? Das sieht ja heute schon ganz anders aus. Zum Glück, sage ich mal. Ne? Also die Welt verändert sich. Es gibt auch neue Berufsbilder zurecht und auch sicherlich der Partyplaner, der Hochzeitsplaner und hoffentlich ja auch bald der Funeral Planner gehört. Da gibt es jetzt heutzutage ja gut aktuell auch noch mehr Erklärungsbedarf. Und ich finde das spannend. Also es gibt natürlich auch Berufe, die verschwinden, die man heute so nicht mehr braucht. Und das ist eben der Wandel der Zeit. Also ich finde, es gehört dazu, dass Absolut. Man sich weiterentwickelt, dass die Welt sich weiterentwickelt und dass es eben auch Berufsbilder gibt, die auf die Situation eingehen, also was der Markt braucht.
Ja, absolut. Und vielleicht, was mich auch noch interessieren würde, ich habe das Gefühl, dass es halt auch viel mehr wird. Also es gibt viel mehr Leute, die sich für diese Berufe auch interessieren. Hast du auch dieses Gefühl oder hast du das Gefühl, dass das gleichbleibend ist? Wie ist dein Empfinden?
Nein, das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck, dass man grundsätzlich viel mehr Zugang hat zu Berufsbildern. Also wenn ich mich zurückerinnere, es ist ja nun dann auch schon wirklich lange her, dass ich ans Ende meiner Schulkarriere kam, wenn ich mir allein überlege, was ich für Berufsbilder kannte. muss ich sagen, das konnte ich an einer Hand abzählen. Also ich weiß natürlich, was haben meine Eltern gearbeitet. Ich weiß vielleicht auch noch, was haben die Eltern meiner besten Freundin gearbeitet. Dann wusste ich natürlich irgendwie, was ist ein Lehrer, was ist ein Arzt. Aber ja. Dann gab es dann ja auch solche Ausflüge mit der Endklasse, sage ich mal, wo man zum Berufsbildungszentrum ging. Ich hatte mir da, das weiß ich noch, also das war ein Gefühl, ich hatte mir da total viel erwartet, dass ich dann da rauskomme und weiß, was ich werden soll. Ich weiß noch die Enttäuschung, also nach diesem Ausflug mit meiner Klasse. Ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ja, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was soll ich denn jetzt werden? Ja. Also, was will ich damit sagen? Mein Eindruck ist, dass es, dass wir damals, also ich persönlich, ich spreche jetzt mal lieber für mich, ich wusste gar nicht, was es für Berufsbilder so gab. So, und wenn ich das heute sehe, meine, ich habe ja 4 Kinder, 2 davon beschäftigen sich jetzt ganz akut damit, was sie werden wollen, was sie studieren wollen. Und die sind so viel informierter. Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass man mehr Zugriff hat auf das Internet. Man ist irgendwie da anders drauf. Also meine Tochter wusste glasklar, was sie wollte, was sie studieren wollte, was sie werden wollte und wo sie das studieren wollte. Und die hat da, also ich habe das bewundert an ihr, wirklich, dass sie da so genau wusste. Selbst wenn sie das jetzt, sag ich mal, die Idee sich nicht bestätigen sollte, macht das ja nichts. Aber ich hätte also nicht mal gewusst, dass es diesen Job gibt, den sie da heute machen. Ja. Also als ich in der Situation war. Und ich finde das spannend. Also mein persönlicher Eindruck ist eben, dass die Jugend da heute ein bisschen informierter ist. Und ich glaube auch, dass man heutzutage eben nicht mehr, wie, sag ich jetzt mal, mein Großvater in einer Firma seine Ausbildung angefangen hat und da bis zur Rente geblieben ist.
Absolut.
Das ist natürlich auch heutzutage ganz großer Unterschied, ne? Also wir sind ja alle, ich wohne mal 10 Jahre hier, ich wohne mal 10 Jahre da, ich mache mal 20 Jahre das und ich erfinde mich wieder neu. Ja. Und das darf ich alles heutzutage, ne? Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, apropos heute Weltfrauentag, was sich alles für Frauen verändert hat, ne? Also wenn wir über Berufsbild sprechen, also ich glaube 1972 erst ist das abgeschafft worden, dass ich meinen Mann in der Ehe seitdem nicht mehr fragen muss, ob ich überhaupt arbeiten gehen darf. Also das musste ich mir ja in meiner Ehe die Erlaubnis holen. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Also ich kann kann ja machen, was ich will heutzutage.
Ja. Mhm. Gott sei Dank.
Ja, das ist doch spannend. Ja. Also es sind wahnsinnig spannende Zeiten, in denen wir leben.
Und vor allen Dingen, heutzutage, man kann ja auch einfach von überall aus arbeiten. In einer Zeit, wo du irgendwie überspitzt gesagt in einer Stunde in Barcelona bist, sind alle Grenzen offen. Hattest du in deiner Laufbahn so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, Events, ich habe da ein Händchen für, oder Hochzeiten, so das will ich machen. Mhm. Also gab es da irgendwie so, ist irgendwas vorgefallen, wo du gesagt hast, okay, hier geht's weiter, go for it.
Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, ich bin wirklich reingerutscht. Es war nie so ein bewusster Plan, wie ich jetzt zum Beispiel mal meiner Tochter erlebe, die jetzt aktuell genau zu wissen scheint, was sie will und go for it macht. Und bei mir ist es, ich bin da über Jahre reingerutscht. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich gerne Feiern ausgerichtet habe in meiner Familie. Natürlich mit 4 Kindern und so ist ja viel zu feiern. Und ich finde auch immer irgendwelche Anlässe und ich sag mal, wenn man Geburtstag hat, man kann das ja, wenn man das strategisch angeht, kann man das ja 3 Tage feiern, man kann da reinfeiern, man kann den Tag feiern, man kann da rausfeiern, also das war so meins, das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht und ja, der Aha-Moment ist dann eben, dass es so ein klassischer Weg war. Ich habe es zuerst für mich selber gemacht, dann für Freunde und dann für Fremde, wie man so schön sagt. Also da habe ich dann ab dem Moment, wo mich Freunde ansprachen, die sagten, ja, du machst das immer so nett, kannst du mir da Tipps geben? Und das kam dann irgendwie mehr und mehr. Und dann, ja, hat mich das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf die Spur gebracht. Und zu sagen, naja, wenn ich das ja so für Freunde machen kann, kann ich das ja vielleicht auch mal für Fremde versuchen. Da habe ich so meine Nase in den Wind gehalten, genau.
Ja, mega gut. Also an dieser Stelle, für die wenigen, die Nadine noch nicht kennen, ihr pausiert jetzt den Podcast und dann geht ihr jetzt einmal kurz auf Instagram und geht auf jeden Fall bei Fine Weddings auf die Instagram-Seite und stöbert da mal ein bisschen rum. Denn dort gibt es so sehr viele Sachen, so viele Inspirationen und ja, eine ganz, ganz inspirierende Frau.
Vielen Dank, da freue ich mich. Das werde ich jetzt auch kontrollieren mit meinem Online-Management-Team, ob da jetzt jemand auf meiner Seite guckt jetzt. Das werde ich alles nachverfolgen. Leave your love, genau. Herzchen, Likechen, Kommentare, Follower. Das wird jetzt hier sowas von meinem Rahmen sprengen seit diesem Podcast. Absolut. Mit dir.
Absolut, ja. Wir hoffen es.
Da freue ich mich drauf. Also, die Türen stehen auf.
Verdient wäre es, definitiv.
Danke.
Ja, natürlich neben den Hochzeiten und den Events und den Feiern gibt es da ja noch ein zusätzliches Thema. Also jetzt aus meinem Beruf heraus, als Trauredner, habe ich natürlich auch viel mit Trauerfeiern zu tun. Das ist halt eine Sache, die, ja, wie soll ich sagen, die halt natürlich auch zum Leben dazugehört und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und mein Antrieb, mein persönlicher Antrieb war damals, ich war selber auf ganz, ganz vielen Trauerfeiern, wo ich während der Rede halt einfach geschockt war, was erzählt wurde. Und in mir kam dann so dieses Gefühl, okay, diesen einen Punkt, den kann ich besser. Das können wir für die Familie einfach näher, gefühlvoller und emotionaler. Und das ist jetzt keine 2 Wochen her, da war die letzte Trauerfeier, da haben wir gelacht auf der Trauerfeier. Klingt jetzt ein wenig makaber.
Nein, überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht. Das ist nämlich genau das, worum es auch geht. Es muss ja Platz sein zum Weinen und zum Lachen, ne? Sag ich mal.
Ja. Magst du vielleicht mir ein wenig erzählen? Weil dort seid ihr ja auch ganz, ganz stark unterwegs. Vielleicht mal auch so ein bisschen den Vergleich zwischen Hochzeit und Beerdigung. Genau.
Ja, also du spielst wahrscheinlich auf unsere kleine, feine Untermarke, auf unsere meine kleine, feine neue Agentur an, namens Fine Funerals. Also an der Stelle könnt ihr natürlich auch gerne den Podcast wieder stoppen. Das hat auch ein eigenes Konto und eine eigene Homepage. Ja. Also ihr seid alle gerne herzlich eingeladen, euch da ein bisschen auch noch mehr mit zu beschäftigen, weil das sprengt ja hier den Rahmen für alle, die das interessiert. Und ja, Hochzeit und Beerdigung, ich sage immer, also Liebe und Tod, das sind ja so die beiden ganz großen Lebensthemen. Und ein kleines Stück weit bin ich vielleicht auch da reingerutscht, wie viele Dinge in meinem Leben nicht so richtig geplant passieren, also das Universum liefert. In dem konkreten Fall, mein Mann ist ja vor mittlerweile 5 Jahren verstorben. Okay. Und da stand ich dann selber eigentlich so vor diesem Thema Trauerfeiern und alles, was ich so sah, rechts und links, das war alles ja eigentlich shocking. Also im Sinne von Paket ABC gefühlt ankreuzen bei Bestattungsunternehmen und ich fand es ganz schrecklich und das wollte ich natürlich nicht. Also es waren ja auch noch kleine Kinder involviert. Für die ging es ja auch darum, irgendwie, der Vater war gestorben, es war ein massiver Verlust, aber das soll für mich jetzt auch nicht sowas sein, wie man vielleicht in Erinnerung hat bei kleinen Kindern von der Kennedy-Beerdigung oder Lady Diana und diese kleinen armen Jungs, die da hinter dem Sarg hertrotteln. Also das will man ja nicht so als Mutter in der heutigen Zeit. Also wollte ich es irgendwie natürlich trotzdem schön machen und hab dann selber im eigenen Leib erfahren, mit was man sich da beschäftigen muss. So, und ich, die jetzt natürlich dann irgendwie Partyplanerin ist und man hat ja die gleichen Dienstleister im Grunde genommen, die man braucht, ne? Dann habe ich eben das natürlich ein bisschen individueller und persönlicher gemacht. Und im zweiten großen Schritt kam dann auch dazu, dass die Marion Fedder, also die Witwe von dem Hamburger Schauspieler Jan Fedder, mich angesprochen hat. Nadine, also als Jan gestorben ist, Nadine, ich möchte für Jan, für meinen geliebten Jan, die schönste Beerdigung machen, die Hamburg hier gesehen hat und hat mich da um Hilfe gebeten. Und das war natürlich nochmal etwas sehr, sehr, sehr Großes. Also ich meine, die wurde ja auch live im Fernsehen übertragen mit 1,8 Millionen Zuschauern an einem Dienstagmittag. Davon kann der NDR ja, glaube ich, heute noch träumen. Und wir sehen auch jetzt zum Beispiel ein Jahr später, dass da so viel Interesse immer noch war, an dieser Sache. Und dazu gehört eben, wie wir gerade gesagt haben, man betrauert das, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, aber ich bin der Meinung, man möchte auch das Leben feiern. Ne? Und wenn du sagst, was ist, Ja, was ist jetzt Vergleich, ja, irgendwie Hochzeit und Beerdigung? Man denkt ja zuerst vielleicht gar nicht so, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist Liebe, das andere Tod. Es ist für mich, also beides ist für mich ein Übergangsritus. Also es gibt da Gemeinsamkeiten, es gibt auch Unterschiede. Ich denke mal, in beiden Fällen sind die Gefühle im Vordergrund. Und also ich sag mal, unsere Brautpaare, ne, die teilen ihr Glück mit den Gästen. Und die Trauerfeier, die vereint ja die Menschen in ihrem Schmerz. Und beides sind ja extrem starke Emotionen. Also die Hochzeit, die feiert das Leben und den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. Der Blick ist nach vorn gerichtet, in die Zukunft. Und bei einer Trauerfeier liegt der Fokus natürlich irgendwo auf der Vergangenheit. Das ist ja auch gut so. Es ist eine wichtige Gelegenheit, die Vergangenheit von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen nochmal Revue passieren zu lassen. Und man erinnert sich daran, was man miteinander erlebt hat, was die oder den Verstorbenen ausgemacht hat und lässt die Person ja auf diese Weise weiterleben. Nimmt sie ja auf die Art in Gedanken mit und lässt sie weiter am Leben teilhaben. Ne?
Ja. Ja, und ich finde, das Schöne ist, oder wo ich vielleicht noch eine Parallele sehe, es geht halt wirklich um Erinnerungen, die emotional aufgeladen sind. Und wenn wir dann wirklich jetzt schauen, bei einer Hochzeit kommen ganz, ganz viele Paare, die sagen, du, Opa ist verstorben und magst du vielleicht dort noch 2, 3 Sätze drüber sagen?
Ja.
Also jetzt auch bei einer Hochzeit. Und genauso ist bei einer Trauerfeier, sucht man ja den Schutz und den Trost ganz häufig bei den Liebenden. Das heißt, das ist wirklich alles sehr, sehr nah beieinander.
Richtig.
Und das macht das Ganze ja auch.
Du hast absolut recht. Also ich sehe das natürlich auch manchmal bei Kunden, wo ich sag mal, ich habe eine Braut, da ist der Vater verstorben. Da denke ich natürlich auch sofort an meine Töchter. Denn die Väter haben ja eine ganz wichtige Aufgabe auch auf den Hochzeiten. Ja, also klassischerweise führt der Vater nun mal die Braut zum Altar. Ja. Und dann geht es eben auch darum, wenn wir dann den Ablauf besprechen und die Planung der Hochzeit. Ja, wen möchtest du denn dann eben haben? Also sind es deine Brüder oder hast du Brüder oder gehst du doch schon mit deinem zukünftigen Mann oder gehst du alleine den Weg? Wir haben es ja jetzt aktuelles Beispiel, also bei Meghan Markle auch erlebt, das war ja auch ein Drama. Also gut, der Vater war nicht verstorben, aber da war ja auch eine Riesendiskussion, wer führt sie denn jetzt darunter? Geht sie alleine, geht sie die Hälfte alleine, geht sie die andere Hälfte mit ihrem zukünftigen Schwiegervater? Also natürlich spannend, ne? Und da muss immer noch Platz sein. Und die, ich denke mal, das, wie hieß dieser mexikanische Zeichentrickfilm? Ich glaube Coco. Es ist ja ganz wunderschöner Film, auch wenn man mit Kindern das Thema Tod hat. Also das ist ja ein Reich der Lebenden, Reich der Toten. Und solange du die nicht vergisst und über die ganz normal sprichst, dann bleiben sie auch irgendwie da. Und ich sag mal, sie sind zwar unsichtbar, aber wir können das ja spüren. Also die Energie geht nicht verloren. Ich glaube, Einstein hat ja auch einen Nobelpreis für diese Erkenntnis bekommen. Und das kann ich jetzt auch nur unterschreiben. Also die Energie geht nicht verloren.
Und das ist ja auch, ganz ehrlich, das ist ja auch sowas, also das fühlt ja jeder, also ausnahmslos jeder. Es gibt halt einfach Momente, die kannst du halt einfach nicht in Worte erklären. Sei es 2 Minuten oder 1 Minute, bevor die Braut kommt, die Stimmung, die herrscht bei einer Hochzeit, es ist unglaublich. Das heißt, was dort an Energie gerade ist, wenn man das messen könnte, das knistert förmlich.
Total. Und manche gehen, sage ich mal, als Paar auch dahin und haben vielleicht eine Ehekrise und erleben das und die gehen nach Hause und versuchen es nochmal. Also das gibt's auch, ne? Also da passiert schon was mit uns. Also das geht in jede Zelle rein, diese Energie. Und klar, ich sehe es ja auch auf Trauerfeiern. Da ist es ja das Gleiche. Also man geht nach Hause und fragt sich dann manchmal auch, boah, ist das jetzt wirklich wichtig, dass ich mich mit dem und dem über so einen kleinen Scheiß gestritten habe und ruf den jetzt an und sag, du, das Leben ist einfach endlich und es tut mir leid und ich habe dich doch furchtbar lieb und ich will eigentlich gar nicht mit dir streiten. Ja. Also das macht was mit uns, genau.
Ja.
Das, Liebe das und Schöne, Tod, die großen Lebensthemen.
Ja. Ja. Genau, das Schöne am Tod ist halt wirklich, dass er uns immer und immer wieder diesen Rahmen aufzeigt. Dass man wirklich einfach weiß, es das endet hier. Also hier ist irgendwann Schluss. Und das heißt, diesen Rahmen, den wir haben, den halt so schön wie möglich zu befüllen und wirklich dann sich nicht über die Rechnung zu ärgern oder mit seinem, du hast es gerade so schön gesagt, über diesen Streit oder jenen Streit, der im Endeffekt einfach innerhalb von einer Sekunde mit einer Entscheidung, mit einer bewussten Entscheidung einfach beiseite gelegt werden kann. Und dann schaut man einfach wieder ja positiv nach vorne.
Ja, das hast du schön gesagt mit dem Rahmen. Das gefällt mir. Ja. Stimmt.
Man schimpft sich Trauerfeier. Also da ist das Wort Feier mit drin. Für viele ist es ja nach wie vor absoluter Widerspruch und sträuben sich dagegen. Kannst du dir das irgendwo erklären? Findest du da Worte für? Vielleicht das so ein wenig erklären?
Ja, ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes Thema, mit dem ich mich immer wieder auch intensiv beschäftige und auch gerne darüber spreche und immer auch wieder sehr, sehr interessiert bin mit den Menschen. Also ich sag mal so, wenn du in deinem Umfeld zum Beispiel fragen würdest, findest du es wichtig, dass man ein Testament macht, dass man seine Sachen regelt, dann würde jeder sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, 96% der Leute würden dann ja ankreuzen. Und wenn du dann die nächste Frage stellst, ja, hast du deins gemacht, dann würden 96% wiederum nein ankreuzen. Also es ist ein ganz verrücktes Thema und ich beschäftige mich da ganz angstbefreit mit, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod, entweder vor Schmerzen, wo ich immer denke, naja, die moderne Medizin kann einem das wahrscheinlich in den meisten Fällen heute nehmen. Ich glaube, dass es aber viel entscheidender ist, dass man, ja, was ist die Angst vor dem Tod denn eigentlich? Dass man was verpasst hat. Und ich glaube, im Leben, und da denke ich, wenn wir uns das schaffen, bewusst zu machen und zu sagen, so, was möchte ich denn noch erleben und mit wem möchte ich noch was erleben? Ich glaube, das hilft, dass wir dann eben unsere Tage so gestalten, dass wir Prioritäten setzen. Und uns allen ist ja auch klar, dass wir am Ende unseres Lebens auf dem Sterbebett nicht sagen werden, puh, hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, also jeder wird eigentlich sagen, naja, verdammt nochmal, hätte ich doch mal mehr Zeit mit meinem Bruder, meiner Schwester, meinen Eltern, meinen Kindern, meinem besten Freund, meinem Mann, meiner Frau. So, darum geht's. Und ich glaube, dass man da an dieser Angst dann arbeiten kann, indem man eben das Leben so gestaltet, dass man die Prioritäten so setzt.
Ja.
Aber du hattest, glaube ich, ein bisschen was anderes gefragt, nämlich trauern und feiern. Ne? Also ist das ein Widerspruch in sich oder was ich dazu denke? Ich glaube, dass es in meinen Augen ist es ein bisschen Gefühl der Neuzeit. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, in so einem richtigen Mehrgenerationenhaus. Unten die Großeltern, die anderen Großeltern so ungefähr noch einen Steinwurf entfernt. Meine Familie und ich oben, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen, das war der Dreh- und Angelpunkt, das fand alles immer statt. Und da fand eben auch statt, dass meine Großeltern gestorben sind in hohem Alter. Krankheitsbedingt, sage ich mal, also altersbedingt, die sind also die eine 90 geworden, die andere weit über 80 und mitten bei uns drin, also in diesem Haus, im Leben. Ne? Also ich sag mal, neben dem Esstisch war am Ende dann das Bett und die sind nicht jetzt irgendwie im Krankenhaus oder im Altenheim, sondern es fand alles noch da statt. Und das war ja natürlich ganz friedlich und ich denke auch mal, dass das für meine Großeltern schön war in dem Sinne. Ne? Also nach einem ganz langen Leben und einer riesen Familie mit vielen, vielen Enkelkindern, in diesem trauten Heim, in diesem Familiennest da Abschied zu nehmen und so wie es jetzt, sag ich mal, es war jetzt völlig natürlich und es ist einfach friedlich eingeschlafen, ne? Zu Hause, so, und die Nachbarn kamen und das gehört dazu und wenn ich halt heute so mich damit beschäftige oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der jetzt auch nicht klein ist, hast du mal jemanden sterben gesehen, hast du mal jemanden in den Tod begleitet, hast du einen toten Menschen gesehen, also das findet ja irgendwie gar nicht mehr statt in dieser Gesellschaft. Ja. Mein Eindruck ist eben, dass das ein akutes Problem ist. Also vielleicht hat das auch alles mit dem ganzen Jugendwahn zu tun und so. Keine Ahnung, aber ich empfinde das als ein aktuelles, junges Phänomen. Ich glaube, dass das zu den Zeiten unserer Vorfahren ja alles überhaupt kein Thema war. Also ich habe es ja selber als Kind noch erlebt. Der Tod gehörte dazu. Der Tod fand bei uns zu Hause statt. Also Es ist ja, kein Mensch, wäre auf die Idee gekommen, meine Großeltern irgendwo hinzustecken zum Sterben. Ja,
ja.
Ich habe es jetzt glücklicherweise mit meinem Mann vor 5 Jahren auch so erlebt. Das ist also dadurch für mich völlig angstbefreit. Also wenn man so aus dem Leben gehen kann, so friedlich, so innig, also mit allen seinen Kindern und dem Menschen, den man am meisten liebt, der seine Hand hält und die Sonne scheint und man guckt aufs Meer und das, also ich glaube, mehr geht nicht. Und ich sage immer, für mich ist ja gar nicht, für mich steht nicht fest, was danach kommt. Also wer hat mir denn jetzt zu sagen, ob danach nicht irgendwas Besseres kommt? Also alle gehen ja immer davon aus, dass das, was kommt, schlechter ist.
Genau so ist es.
Also von daher, das weiß ich ja gar nicht. Und ich glaube, dass man, wenn man jetzt eine Art Sterbemeditation macht, also ich meine damit, dass man sich echt mal damit beschäftigt, wie man aus dem Leben treten möchte, dann man sich das mal so vorstellt, ich glaube, dann wünscht sich das jeder, friedlich einzuschlafen an einem Ort, wo sein Herz hängt, mit den Menschen, die einem wichtig sind, und dann nimmt es einem so ein bisschen den Schrecken, aber ja gut, also trauern und feiern, das ist jetzt kein Widerspruch für mich, weil ich denke mal, klar, die Hinterbliebenen, natürlich sind die bedrückt und weinen, und ich denke ja immer, das können und dürfen sie auch. Doch es ist ja auch gut möglich, dass sich diese Stimmung irgendwann ändert und Platz macht für Zuversicht und vor allem Dankbarkeit für die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen von allen Beteiligten. Ne? Also die Erinnerung an diesen einen Menschen, der so viel mehr war als nur der eine, den man selbst erlebt hat und gekannt hat. Wenn man eben eine Trauerfeier macht, dann passiert ja eigentlich was ganz Wunderbares, dass alle zusammenrücken, Geschichten erzählen von dieser Person und die sich ja auch gegenseitig trösten und nach vorne schauen. Und so empfinde ich von der Energie auch immer, da entsteht was Größeres als der Tod.
Also es ist wirklich ganz selten, dass mir mal wirklich die Worte fehlen, aber du hast mir, glaube ich, jetzt 2-3 Mal richtig Gänsehaut bereitet, weil das auch so, wenn ich jetzt so an mein Leben zurückdenke, so an viele Punkte zurückdenke, meine Mutter ist verstorben, da war ich 19 Jahre, damit konnte ich in dem Alter einfach nicht umgehen, aber jetzt im Nachgang, dadurch, dass ich wirklich das alles so miterlebt habe und halt auch wirklich diese Trauerfeier mitgemacht habe, man hat halt wirklich so viele Erinnerungen, zusätzliche Erinnerungen dazu bekommen, und das gerade jetzt so, wenn wir jetzt in diesem Business-Kontext, wo alle von Persönlichkeitsentwicklung, höher, schneller, weiter und dies und jenes, ist, das war, glaube ich, einer mit der Geburt meiner Kinder, das war wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Da ist wirklich etwas in mir passiert und da hat dann wirklich eine Erinnerung beziehungsweise eine Wandlung stattgefunden. Also
das kann ich sofort nachempfinden, das glaube ich, ja. Ja, in dem Moment hättest du dir vielleicht auch jemanden gewünscht, der das so ein bisschen mit begleitet. Und man ist ja so hilflos. Und das sage ich mal, in Deutschland ist es eben einfach das Gesetz, du musst einen Bestatter beauftragen. Also du kannst es ja gar nicht anders machen. Und wenn du da in die Falschen gerätst, die sich quasi da auf ihrer Monopolstellung so ein bisschen ausruhen, das ist nicht schön. So, es gibt auch da ganz tolle Menschen in dieser Bestattungsszene, um Gottes Willen nicht falsch verstehen.
Ja.
Aber man kann sie noch nicht verübeln. Die haben einfach so, viele nutzen ihre Monopolstellung da aus und machen es eben einfach nicht individuell. Und ich glaube, das ist, worum es geht. Und das ist, was unser Herz sich wünscht, dass es jetzt um diesen einen Menschen geht. Ne? Und ich sag mal, wir haben jetzt, du hast es auch erlebt, als du jung warst. Wir haben wir hatten auch die Ehre, irgendwo, kann man nicht anders sagen, also mit der Grace Mertens und für ihre Familie ihre Trauerfeier zu organisieren. Also alle, die es jetzt nicht wissen, das könnt ihr auch gerne mal nachgucken im Instagram, Sing for Grace beziehungsweise Grace Mertens. Eine ganz, ganz zauberhafte, wundervolles junges Mädchen, die leider mit 16 Jahren an ihrem Gehirntumor verstorben ist. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ja. Sie war bekannt auch durch das Format
Voice of Germany, ne, oder?
Genau, Kids, genau, die Kids-Version. Ja. Ist da auch im Team Nena gewesen und hat ja auch wirklich die Herzen im Sturm erobert und hatte eine sensationelle Stimme. Und das war natürlich auch nochmal, ist auch eine andere Dimension. Also mit einem älteren Menschen vielleicht sogar zu Lebzeiten selbst, weil er weiß, dass jetzt irgendwie er eben unheilbar krank ist, dann sowas zu organisieren, das finde ich auch schon speziell. Ich persönlich finde es schön, wenn man eben das mitgestalten kann. Und man nimmt ja auch ein bisschen Stress von den Angehörigen, wenn man so einen Fahrplan irgendwie mitgibt, weil man weiß dann einfach, ja, das hat der so und so gewollt oder das hat sie so und so sich gewünscht. Aber in dem Fall, das mit einem 16-jährigen Mädchen zu besprechen, das war schon hart. Aber auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch jemand, der das kann durch diese eigene persönliche Entwicklung, die ich ja nun mal habe. Und ich gehe da ja auch anders mit um. Also wir haben zusammen geweint und wir haben auch, als wir besprochen haben, was ihre Ideen waren, da haben wir auch miteinander tatsächlich gelacht. Und das war schön für mich, das war schön für sie, das war schön für die Mutter bei den Gesprächen. Ne? Also das ist so hart. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hart das ist. Aber das dann irgendwie so noch zu machen, also ich sag mal, das Negativbeispiel, als mir das passiert ist, und da habe ich auch mit meinen Kindern später drüber gesprochen, dass uns eigentlich am meisten noch wehgetan hat, als mein Mann gestorben ist oder als eben auch der Vater gestorben ist, dass Menschen zu einem kommen, die man trösten muss. Also es ist total absurd.
Ja.
Und
das ist verrückt.
Das war ganz schlimm, weil natürlich, ich will denen auch keinen Vorwurf machen. Das ist, also da steht jemand vor denen, der erlebt quasi deren persönlicher Albtraum und die können nicht damit umgehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr mit diesen Leuten beschäftigen. So, also ich habe mir das sofort abgewürgt und zack, bumm, peng. Meine Energie brauche ich für was anderes. Ich kann jetzt nicht dich
trösten. Absolut.
So. Und ja, aber das war schon so ein Phänomen, das ist weit verbreitet und dadurch, dass ich, das kannst du ja keinem erklären, der das nicht erlebt hat. Und ich merke eben auch dadurch, dass ich selber mit dem Tod so meine Erfahrungen gemacht habe, auf der einen Seite extrem natürlich als Kind in der eigenen Familie, aber ja eben auch selbst als Frau, die dann irgendwie so die Liebe ihres Lebens verloren hat und die für kleine Kinder da ist. Und ich sag mal auch, die Kinder waren in einem sehr unterschiedlichen Alter und eins war dabei, die war, glaube ich, schon drei, ja doch knapp drei und sieben und Pubertät. Und ich sag mal so, da bekommst du wirklich alle Fragen, die man überhaupt irgendwie fragen kann. Also so ein ganz kleines Kind versteht ja das alles überhaupt nicht. Also wie ist der jetzt eingeschlafen? Wann wacht er denn auf? Gar nicht. Ja wie? Also so, das jeden Tag fragt. Und so ein Mädchen, das dann da irgendwie mitten in der Pubertät steckt und sich fragt, wer bin ich und werde ich geliebt und wie komme ich bei Männern an oder was auch immer, ja? Man sich so als Mädchen in der Pubertät fragt und dann bricht dann so eine wichtige Person weg und da gibt es ja auch nur Schwarz und Weiß. Also wie unfair ist das Leben und wieso musste er sterben und was, also das ist ja der Wahnsinn.
Warum ich?
Also,
warum ich?
Warum wir? Warum das? Also wo man immer sagt, ja, sowas braucht man sich doch gar nicht fragen, also es führt dann irgendwo hin. Ja, sehr spannend, also da habe ich sicherlich einen Schnellkurs gemacht in allen Dingen und klar, Wahnsinn. Leider ist es natürlich eine Persönlichkeitsentwicklung, wo man manchmal denkt, ja, hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Nun habe ich sie aber und würde sie ja auch gerne dann so einsetzen, dass es anderen dient, im Sinne von, die in diese Situation reinschlittern, wo man sagt, ja, da willst du dann jetzt auch nicht mit irgendeinem Mäuschen quatschen, die du dann vielleicht am Ende noch die ganze Zeit trösten musst. Das bin ich nicht. Ich bin dann wirklich derjenige, der da ist. Und ich bin auch nicht flachsig oder sowas, aber ich denke einfach, ja, das ist natürlich. Der Tod gehört zum Leben dazu. So, und da müssen wir alle einfach mal drauf klarkommen.
Ja, es gibt einen Stamm bei den amerikanischen Ureinwohnern. Das würde ich dir gerne einmal erzählen, weil das sehr gut dazu passt. Und da war ein Amerikaner zu Besuch und da war gerade ein großes Fest und ein großes Feuer war dort. Und er fragt sie, was sie denn hier feiern. Und dann sagte einer von ihnen, wir feiern gerade den Tod von meinem Vater. Und er dachte, wie verrückt seid ihr denn? Wie könnt ihr denn den Tod von deinem Vater feiern? Das ist doch ein trauriges Ereignis. Und dann hat er ihm halt erklärt, dass die Menschen halt, wenn sie dann trauern bei so etwas, dann trauern sie nicht um die Person, sondern trauern eigentlich um sich selber, weil sie als Egoisten diesen Menschen nicht mehr für sich haben. Dieser Mensch hatte Schmerzen und ist jetzt von uns gegangen und ihm geht es jetzt gut. In welcher Energieform er auch immer jetzt sein mag, bei uns ist er in guter Erinnerung. So, ja. Und das war so auch nochmal, finde ich auch einen ganz, ganz schönen Gedanken.
Ja, da jetzt habe ich auch Gänsehaut. Siehst du? Das ist jetzt fast wieder ausgeglichen. Ja, das stimmt. Das ist wunderschön. Ja, das sind sehr, sehr schöne Gedanken. Ja. Das finde ich toll.
Ja.
Ja, und so ist es auch. Man soll ja das Leben feiern, ne?
Genau. Mal was ganz Organisatorisches. Wie gestaltet man so etwas? Wie organisiert man eine Trauerfeier?
Mhm. Ja, vielleicht so, du meinst im Sinne, worauf kommt es an? Also, also klar, es ist ja eine Trauerfeier, es sind ja die klassischen Fragen, die man auch bei einer Hochzeit oder so hat. Im Grunde genommen, weil man jetzt mal nur Zahlen, Daten, Fakten, ja, wie viele Gäste und wann und wo und wer kommt und Gästemanagement und Einladungen und was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, Musik, so im Redner. Das ist alles ja gleich, ne? Also in der Kirche oder nicht in der Kirche, das ist verrückt. Man denkt das so gar nicht auf Anhieb, wie viel Übereinstimmung da ist, ja, also von Hochzeit und Trauerfeier. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, also für mich persönlich ist es, dass ich verstehe, mit wem habe ich es da zu tun. Also was für ein Mensch ist da gestorben? Wofür stand dieser Mensch? In welchem Umfeld hat er sich bewegt? Was hat er bewirkt? Was hat er vor allen Dingen bei seinen Mitmenschen ausgelöst? Ne? Wie ist er seinen Mitmenschen in Erinnerung geblieben? Also ganz wichtig, Raum für Emotionen schaffen. Also am Ende sollten einfach dann alle spüren, die zu dieser Trauerfeier eingeladen sind, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören, die ja verbunden ist in ihrer Zuneigung zu diesem Verstorbenen.
Ja.
Ich glaube, das ist, worauf es ankommt.
Okay. Was ich bei dir und deiner Arbeit halt sofort oder was man schnell raushört, ist, dass du unheimlich tief gehst. Und ich glaube, weiß ich nicht, würdest du sagen, das ist vielleicht der Schlüssel, warum es so intensiv ist?
Was ist intensiv?
Ich habe das Gefühl, dass so die Sachen, diese Feiern und diese Trauerfeiern, das ist alles immer sehr, es wirkt so, es ist so ehrlich und es ist so groß und es ist. Aber wenn du jetzt so erzählst, ist da so viel Fundament, du bist so tief in der Materie drin. Ist das die Arbeit im Vorfeld, dass am Ende dann halt quasi du solche tollen Ergebnisse hast?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Das kann natürlich sein. Es fällt mir schwer, das so zu beantworten, ob es an der Tiefe liegt, weil ich kann nur so. Also ich kann aufs Feiern, kann ich auch Smalltalk, das kann ich wohl auch, aber das kann ich 2-3 Minuten und dann geht eigentlich sofort in Deep Talk über. Ich kann das alles gar nicht. Ja. Dieses ist Oberflächliche, cool. Das interessiert mich auch nicht so wirklich. Ja, also ich bin ja auch so, mir ist ja auch nicht wirklich was peinlich. Also manchmal vergesse ich das ist bei anderen Leuten anders. Ich frage dann auch einfach, ja. Also ich finde das alles auch nicht schlimm. Mich interessieren halt diese Lebensthemen wirklich. Also ich kann jetzt auch mal kurz fragen nach, wie ist das Wetter morgen oder irgendwelche Rezeptideen, aber im Grunde genommen interessiert mich das nicht. Also das finde ich ganz nett als Door-Opener, aber mich interessiert das sofort. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch auch und mich interessieren die Menschen, mich interessieren die Geschichten immer schon. Also was sich irgendwo da verbirgt und in Gesprächen. Ja, ich stelle sehr gerne Fragen, weil ich diese Menschen da kennenlernen möchte. Und ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Spion oder irgendwas, sondern mich interessiert das einfach.
Ich sag dir, und das ist wirklich jetzt, das ist der absolute Schlüssel, weil ich glaube, ich habe so eine tiefe Bindung zu den Brautpaaren. Nicht, weil ich irgendwie so ein krasser Redner bin oder sonst irgendwas, sondern weil wir sehr, sehr früh super tief sind. Das heißt, beim großen Gespräch, beim Ausarbeitungsgespräch unterhalten wir uns über alles. Das heißt, über Probleme, über positive Sachen, über, das heißt, man ist schon nach kurzer Zeit an einem Level, wo man vielleicht sonst sagen würde, Mensch, das ist, weiß ich nicht, 10 Jahre Freundschaft. Ne? Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr. So, also man sollte schon versuchen, so tief wie möglich und so schnell wie möglich. Also mega
das
cool.
Stimmt. Also ja, man geht so ein bisschen zu dritt ins Bett, ne? Also die Chemie muss stimmen.
Ja, absolut. Absolut.
Ja.
auch wenn du das jetzt vielleicht, was ich jetzt sage, nicht so gerne hörst. Ich merke, du bist ein sehr bescheidener Mensch, aber du bist wirklich, glaube ich, ein Vorbild für ganz, ganz viele. Und trotzdem dabei so klar und direkt. Und ich bin jedes Mal, und ich zeige es auch immer meiner Frau, weil ich wirklich selber mal sage, krass, das ist einfach so, das ist ihre Meinung, das denkst du dann und das haut sie raus und was kommt. Bekommst du manchmal auch Gegenwind? Das würde mich mal interessieren. Komm, manchmal ja. Und wie gehst du damit um? Ich bin nämlich ein Weichspüler. Wenn ich Gegenwind bekomme, dann brauche ich immer ganz lange, um mich zu packen. Mir fällt es schwer, mit Kritik umzugehen.
Ja, also mir fällt es wahnsinnig schwer, mit Kritik umzugehen. Das auch, da arbeite ich auch sehr dran. Aber ich glaube, du spielst vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Mobbing oder Shitstorms ab, wenn ich auf Social Media... Also zunächst einmal... Ja, Vorbild, das ist jetzt wirklich wahnsinnig süß und so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich mich dazu bezeichne. Aber wenn das so ist, vielen, vielen Dank für so ein Kompliment. Dann ist mir das auf jeden Fall Ehre und Ansporn zugleich. Wenn du mit Vorbild meinst, dass man anderen Mut machen möchte und Wege ebnet und seine Meinung sagt und dazu steht, dann nehme ich das gerne an. Also Mobbing, glaube ich, gibt's mehr als früher da, wo man sich hinter anonymen Accounts verstecken kann, also sprich im Internet und auf Social Media. Und das ist furchtbar. Und ich denke auch, dass wir da alle immer wachsam sein müssen und aufstehen müssen und dass das nicht passieren darf. Und ich selber glaube, das ist, wie das habe ich schon mal vorher gesagt, ich bin ein recht angstbefreiter Mensch. Also ich glaube, es gibt in meinem Leben nur die Angst, dass meinen Kindern was passieren könnte. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich sagen müsste, ja, das ist, wo ich wirklich Respekt vor habe. Ansonsten bin ich recht angstbefreit. Und ich habe auch das Glück, dass bei mir wirklich bisher extremst selten vorgekommen ist, dass ich dagegen Wind bekommen habe. Wenn du jetzt zum Beispiel meinst, dass ich auf Social Media recht offen zu meiner Meinung stehe. Also gefühlt könnte man sogar sagen, das kommt gar nicht vor. Aber also auf Social Media überhaupt nicht. Also ich bin selber eher geschockt, wie viel positiven Kommentare ich bekomme. Und was mich also schockt, ist, dass ich direkte Nachrichten, also eben, sag ich mal, one-on-one, da würde ich auch niemanden bloßstellen, wer mir das sagt, wirklich so häufig die Nachricht bekomme, Mensch, ey, das finde ich so cool, dass du das sagst, ich traue mich das gar nicht. Ich traue mich das nicht auf meinem Kanal. Ich denke immer, was heißt, ich traue mich das nicht? Wovor habt ihr Angst? Also, ich wüsste jetzt so. Du hast mich aber gefragt, im echten Leben bekomme ich natürlich auch Gegenwind. Also, ich habe hier zu Hause mit 4 Kindern, kriege ich ordentlich Gegenwind. Also, ich traue nicht immer meine Fans. Ich bekomme aber auch draußen in der Welt. Ich habe auch mal Kunden, von denen ich Gegenwind bekomme. Ich habe auch vielleicht, sage ich mal, Kolleginnen da draußen, die das nicht alle toll finden, weil sie sich bedroht fühlen oder, was weiß ich. Also, ich bekomme auch durchaus Gegenwind im Leben. Du hast mich gefragt, wie ich damit umgehe. Dann, ich weiß nicht, kennst du die Fantastischen Vier noch? Bist du textsicher?
Textsicher weiß ich, aber ich kenne es
auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, dann nehme ich ein Zitat von denen. Also kackst du mich an, mache ich sofort mit. Also das ist bei mir extrem. Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr grundsätzlich extrem fluffiger Typ. Ich bin echt geschmeidig und kuschelig und lieb, aber das ist so was bei mir. Also wenn ich mich angegriffen fühle, dann will ich das also platt machen. Ja, also da gehe ich sofort in vor und das ist wirklich extrem bei mir. Das habe ich auch über mich gelernt. Gegenwind erzeugt bei mir extreme Angriffslust. Also kackst du mich an, mache ich sofort mit. Ansonsten bin ich ganz nett. Genau, nee, also das spannend, ist, wie ich mit Gegenwind gehe. Aber natürlich heule ich mich dann auch selber irgendwie nachts alleine in mein Seidenkissen und bin höchst sensibel, aber so nach außen, erstmal weicht sowas von die Stacheln aus da geht es dann um Leben und Tod. Was? Gegenwind? Ich mach dich platt. Also komm her, wenn du dich traust. Und aber eigentlich ist das ja wahrscheinlich alles Camouflage und nicht so ernst gemeint.
Ja, das ist spannend, mega gut. Um nochmal kurz den Switch rüber zu den Hochzeiten zu bekommen.
Stimmt, eigentlich mache ich auch Hochzeiten, richtig, genau.
Ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, alles, was du gesagt hast, ey, das ist so cool, also wirklich, da kann ich noch 10 Beiträge von machen. Was sagt dir dein Gefühl jetzt so Thema Hochzeiten? Werden wir jemals wieder in Anführungszeichen jetzt mal normale Hochzeiten feiern können? Ändert sich das komplett?
Ach, was natürlich. Ja, ach, selbstverständlich. Natürlich. Und ach, also das ist wirklich, und zwar bald. Also I see it coming. Bright days ahead. Ja. Ich bin total davon überzeugt, dass wir extrem schnell sogar auch wieder zu angstfreiem normalen Umgang miteinander finden werden. Also ich habe mich auch mal gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit diesem Handschlag und Küsschen und Engtanz und Lachen, ja, und was für uns ja so ein bisschen krampfhaft jetzt die ganze Welt sich abgewöhnt hat mit diesen Ellenbogen, Handshake und dem ganzen Scheiß, ja. Da habe ich mich schon mal gefragt, ist das jetzt so tief in uns drin, dass wir das irgendwie erstmal gar nicht mehr hinkriegen? Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist als Quatsch. Das wird quasi über Nacht werden wir das wieder aus uns raus haben, und wir Menschen brauchen Körperkontakt, wir Menschen brauchen, wir brauchen Nähe, wir brauchen Feiern, wir brauchen ums Feuer sitzen, das ist ja alles archaisch, also das kriegst du auch nicht raus aus uns. Und ich glaube, dass wir sogar einen extremen Rückstau haben, also dieses, wie man früher so the school is out Partys, also wir werden sowas von ja, überhäuft von Corona's Out-Partys. Und ich bin, also für mich ist das jetzt auch so gut wie vorbei. Also es ist jetzt das Ende der Pandemie und das sind die letzten Zuckungen. Und ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, was Deutschland gerade aktuell als verkackt. Aber das ist egal, ich gucke da jetzt nicht mehr hin. Ich gucke auf das, was vor uns liegt, und zwar sehr kurzfristig, das kriegen wir alles wieder hin. So, es sind die letzten Zuckungen, und mir ist wichtig, dass jetzt die Branche nicht die Nerven verliert, dass wir jetzt zusammenhalten, dass wir jetzt positiv bleiben auf die letzten Meter. Wir haben das jetzt echt fast geschafft, und das geht jetzt nur nach vorne, es geht nach oben, und das sind die letzten Zuckungen jetzt, die wir hier noch sehen.
Der Hammer. Das würde ich mir am liebsten so runterschreiben und hier knallen.
Mach das.
Ins Büro
ja, wirklich. Ja, das glaube ich aber wirklich. Also wir werden, die Leute haben Rückstau, wir wollen wieder zusammen sein. Es wird Hochzeiten geben. Also ich sag mal, das bedingt aber auch neue Tipps und Trends so, ne? Also Schnelltests werden erstmal jetzt kurzfristig ein Riesenthema sein für die Anfangszeit. Ja. Also das eine sind ja die Regeln, die Gesetze, an die müssen wir uns halten. Und das andere sind aber eben auch, sag ich mal, Gäste, entweder sind es Risikogruppen oder sie haben eben Angst davor. Dann die muss man denen die Angst nehmen, damit sie angstfrei wieder feiern können, eben dann mit Testung und so weiter. Und das wird, glaube ich, noch erstmal ein Riesenthema sein. Aber es wird auch, das wird alles wieder da sein. Und das werden wir alles auch irgendwie überstehen und vergessen recht schnell. Ja. Also bin ich sicher. Ja, werden auch Leute wieder knutschen und sich in den Arm legen.
Kannst du vielleicht neben diesem Schnelltest, hast du vielleicht für die Brautpaare jetzt 2022, vielleicht noch 21, sogar um 23, vielleicht noch ein paar Trends, die vielleicht auf uns zukommen könnten?
Ja, Trends, immer ein spannendes Thema. So ungefähr Dezember, Januar beschäftigen sich alle mit Trends. Natürlich, sage ich mal, was die Farben angeht, da schielen wir ja alle immer so gegen Ende des Jahres auf die berühmte Firma Pantone. Die gibt dann ja immer wieder jedes Jahr die Pantone-Farben des Jahres aus. Das ist sicherlich ein Trendthema, was jetzt so die Bildsprache, Designsprache angeht. Was ich selber sehe, ein Riesenthema, mehr und mehr Foto. Um das ganze Thema, also Fotografie ist natürlich nicht neu, aber durch die Millennials, Generation Z, die sind sehr Social Media affin, die wollen Bildmaterial haben von ihren Partys, von ihren Sachen. Also das ist, also Instagrammable Moments zu kreieren. Tailor-made Fotobooth, also Videobooth ist der neue Scheiß. Die Lieferung muss schneller sein. Also man muss Foto und Video aus einer Hand bekommen. Die müssen vor allen Dingen viel schneller liefern, also die Fotografen und Videografen. Also es kann natürlich nicht sein, dass so ein junges Pärchen geheiratet hat und der Videograf sagt, also den ersten 15-Sekunden-Teaser, den liefere ich dir in 8 Wochen. Ja, da lachen sich die Amerikaner tot. Ja, also die liefern die ersten Top-10-Bilder in der Nacht. Ja, also und dann, und die ersten 10-Sekunden-Videos, die werden in der Nacht geliefert. Und dann, sag ich mal, hat dieses Paar irgendwas zu posten. und an die Gäste zu verschicken in der Danksagung am nächsten Tag. Und das ist cool und das wollen alle irgendwie. Und dann lebt man den Moment nochmal. Und dann habe ich auch Zeit, irgendwie 8 Wochen oder so zu warten, bis die Bildauswahl getroffen ist, bis die Bildbearbeitung gemacht ist, bis der Feinschliff da ist. Natürlich steckt da enorme Arbeit drin. Also hunderte von Stunden für die Fotografen und Videografen. Aber ich glaube, das ist was, wo wir hier in Deutschland definitiv was haben, also Foto und Video aus einer Hand und vor allem diese schnelle Lieferung in der Nacht von irgendeinem kleinen Teaser oder Fototeasern. Also 360 Grad Fotoboxen, Videoboos, auch wie gesagt nochmal, dass die Wahnsinn. Fotoboos zum Thema passen. Ne? Also wir haben was gehabt mit dem Thema Faun und dann haben wir so eine Wand aufgebaut, da waren, ich glaube, 8 Stühle festgenagelt, da konnte man hochkrabbeln. Also erst saß da die Liveband drauf, später die Kinder hochgekrabbelt, zu fortgeschrittener Stunde. Nur die Männer, nur die Frauen. Also das waren so geile Bilder. Es war so viel Spaß. Das ist natürlich im Grunde genommen eine Tailor-Made-Fotoboos. Also wir haben das nur für diesen Event geschaffen. So, ich glaube, das ist ein Riesenthema und ja, also ganz klar, ein großer Fokus wird sein auf dem Event Flow, auf dem Design des Event Flows. Das ist so auch mein persönliches Steckenpferd. Also, was soll das heißen? Das bedeutet, wie gestalte ich so ein Fest, dass die Gäste sich nicht langweilen? Und hier sage ich immer, hier trennt sich die Partyplaner Spreu vom Partyplaner Weizen. Denn die Herausforderung ist eben einfach heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne. Die liegt, glaube ich, irgendwie bei 3 Nanosekunden. Und je jünger das Brautpaar ist, je jünger die Gäste sind, du kannst nicht mehr irgendwie 2 Stunden lang eine Sache machen. Also ne, das geht dann. Die Leute langweilen sich da zu Tode. Also es ist ja auch ein langer Tag, wenn man jetzt klassisch sagt, wegen mir eine 3-Tages-Hochzeit, Freitag, Samstag, Sonntag und am Samstag vielleicht sogar noch ganz früh die Trauung und nochmal umziehen. Und umstylen und dies und das und was man alles hat. Und dann soll man bis 6 Uhr feiern, weil sonst ist ja keine legendäre Party. Also diese ganzen Stunden, da geht es auch wirklich darum, den Eventflow spannend zu halten. Und das ist nicht einfach. Also das wird, glaube ich, schon ein großes Thema immer mehr sein. Ja, und nicht zu vergessen Nachhaltigkeit. Ne? Also das ist ein Riesenthema. Nachhaltigkeit kommt auch in der Partyplanung an, kommt auch immer mehr auf Hochzeiten an. Wir legen Wert darauf, alle mehr und mehr, wie hinterlassen wir unseren Planeten. Und das kommt eben auch bei Hochzeiten an. Wobei ich ja persönlich immer meine, dass Luxus per Definition schon immer nachhaltig ist. Also man kreiert das ja für, das ist ja keine Wegwerfnummer, Luxus. Und dadurch, also ich sag mal Luxus, ich bewege mich ja eher im Bereich von Luxuspartys, das ist schon eigentlich sehr nachhaltig. Also.
Ja, und vor allen Dingen, man muss das halt auch irgendwie so die Relation dazu sehen. So, wenn du in deinem Leben so drauf achtest und nachhaltig bist und dann machst du ein Fest, weiß, was ich meine. Ne? Genau.
Ja, aber vielleicht ist es dann schon auch das Silberbesteck, was in der 5. Generation in dieser Familie ist, so und kein Plastikbesteck. Also es fängt ja schon bei Kleinigkeiten an, aber es geht natürlich weiter, über welche Materialien benutzen die Floristen. Früher war es dieses ganze grüne Steckmasse da, die ist ja auch schon heutzutage völlig verpönt. Also kein amerikanischer Florist benutzt die mehr aus Nachhaltigkeitsgründen und. Also das können wir durchexerzieren durch jedes Gewerk und Digitalisierung, keine Ablage mehr, alles paperless in der Planung. Ne? Also mit dem Brautplan, die schicken da jetzt auch keine Ordner mehr hin und her in Print.
Ja,
und
so, ne? Die Zeit ist vorbei.
Ja, zum Glück. Also ich glaube, gut, dass wir auf unseren Planeten achten,
also da hast du, glaube ich, auch hier wieder in diesem Punkt wieder ein paar sehr, sehr schöne Mehrwerte für die Leute nach draußen rausgehauen. Wir haben hier. Es macht mich schon fast traurig, muss ich wirklich sagen. Aber so langsam nähern wir uns dem Ende an.
Und, sei nicht traurig. Freuen wir uns, dass wir dieses wunderbare Gespräch hatten.
Das stimmt. Aber zum Schluss machen wir immer noch gerne so ein kleines Spiel. Und zwar, wir machen entweder oder. Ich werde hier 2 Sachen nennen.
Oje.
Und du entscheidest dich einfach für eins. Ich weiß, es ist super schwierig, weil ganz oft will man am liebsten sagen beides. Oder bloß gar nichts davon. Dann entscheidest du dich einfach für das, was weniger schlimm ist. Und im Nachgang lass uns drüber quatschen, ob dich irgendeins davon vielleicht getriggert hat.
Okay, also da fallen mir spontan zwei Sachen ein, dass ich immer eigentlich sage, ich bin ein sehr schneller Entscheider und ich habe definitiv keine Entscheidungsschwäche. Und ich sage auch immer jedem, wer hat das überhaupt gesagt, dass man nicht alles haben kann? Das ist doch auch Blödsinn. Ja. Ich bin gespannt Mega auf die Fragen. Ja, bin gespannt.
Ja, ja. Ja. Okay, also entweder oder bei Freigetraut heute mit der lieben Nadine von Fine Weddings. Salat oder Steak?
Oh, das ist gemein. Na gut, Steak. Steak mit Salat? Okay.
Nee, das geht nicht. Warte. DJ oder Band?
Wie bitte?
DJ oder Band?
Band.
Weiß oder schwarz?
Schwarz.
Garten oder Saal?
Garten.
McDonald's oder Burger King?
Nee. Das, oh Gott, ich finde beides furchtbar. Was mache ich denn jetzt?
Was ist denn noch furchtbar?
Okay, McDonald's.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Hamburg oder Paris?
Oh, das ist gemein. Paris.
Netflix oder Buch?
Netflix. Oder Buch?
Essen gehen oder kochen?
Essen gehen.
Freie Trauung oder freie Trauung?
Freie Trauung oder freie Trauung? Ja, freie Trauung.
Ja, sehr gut. Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Ja, das war's schon. Ja, das ist ja herrlich. Jetzt bin ich ja gerade erst auf Betriebstemperaturen. Jetzt ist schon vorbei. Mensch, schade. Ja.
Vielleicht nehmen wir irgendwann noch mal ein Part 2 auf und dann kriegst du noch mehr.
Das machen wir, in 10 Jahren. Dann machen wir einen Rückblick. Ja. Genau.
Okay. Ja, okay. Liebe Nadine, ich möchte mich wirklich vom Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht und es war eine grandiose Folge. Wirklich. Also, ich hatte dreimal Gänsehaut, einmal Tränen in den Augen. Wir haben gelacht. Also, mega.
Ja,
mega,
schön. Wirklich. Ach, Karim, ich habe mich zu bedanken. Und das meine ich wirklich auch Hand aufs Herz. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Du bist ein fantastischer Gesprächspartner. Und das hat ja auch sofort Klick gemacht. Wir haben ja auch eigentlich noch vorher in dieser Art und Weise noch nicht Kontakt gehabt. Und du machst es einem wahnsinnig leicht. Du bist so offen, du bist so herzlich. Also das ist das macht richtig Spaß, so in die neue Arbeitswoche zu starten. Und das natürlich auch noch am Internationalen Frauentag. Großes Kino. Toll. Vielen, vielen Dank an dich.
Vielen, vielen lieben Dank und den Zuhörern viel Spaß. In den Shownotes findet ihr alle Seiten von Nadine. Schaut doch bitte mal drauf und lasst doch einfach ein bisschen Liebe. Macht's gut und tschüss.
Herzlichen Dank und tschüss. Bis bald.